rein zum Verständnis ist, aber also macht es dann nicht mehr Sinn, nach dem Gespräch Statements zu verlesen, damit man weiß, was rausgekommen ist?
Ich glaube, verlesen wird gar nichts.
Ja, aber Sie wissen, was ich meine. Warum?
Ja, nee, das, was Sie meinen, was Sie ausgedrückt haben, jedenfalls kann ich nicht bestätigen. Es ist so vereinbart worden, das ist ein Format, das wir durchaus nicht selten haben. Wir haben auch alle anderen Arten von Presseformaten. In diesem Fall ist es so. Wenn Sie es anders angelegt hätten, nehme ich das zur Kenntnis.
Schönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich begrüße Sie zu dieser Regierungspressekonferenz und begrüße den Sprecher der Bundesregierung, Herrn Steffen Seibert, und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Wir fangen heute mit einem neuen Kollegen an, der neben mir sitzt. Bitte schön, Herr Schmidt.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf mich Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Sören Schmidt. Ich bin neu im Presseteam des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat. Ich war bisher in verschiedenen anderen Bereichen des Ministeriums tätig, im Nachgeordnetenbereich als auch in der Abteilung für Krisenmanagement, und werde jetzt als einer der stellvertretenden Sprecher Sie hier in Zukunft öfter begleiten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und auf Ihre Fragen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Und damit Sie wissen, wer es gibt, bekommen Sie ein Verzeichnis. Ein Mitgliederverzeichnis. Schön, danke schön, dass Sie da sind.
Liebe Hörer, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst.
Aber wie ihr uns unterstützen könnt
oder sogar Produzenten werdet,
erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung.
Und jetzt geht's weiter.
So, das Wort hat jetzt Herr Seibert mit den Themen aus dem Kabinett. Bitte schön.
Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Zwei Themen, die ich Ihnen aus dem Kabinett vortragen möchte. Zunächst einmal hat die Landwirtschaftsministerin Frau Klöckner ihren Ministerkollegen über den aktuellen Sachstand zum Thema Witterungsschäden in der Landwirtschaft berichtet. Weil Frau Klöckner jetzt, glaube ich, um 12 Uhr auch eine Pressekonferenz gemacht hat, will ich das hier relativ kurz halten. Das Kabinett hat außerdem verbunden mit diesem Thema eine Verordnung zur Kenntnis genommen, die es viehhaltenden Landwirten ermöglichen soll, die Futterversorgung ihrer Tiere zu erleichtern. Da der Grünschnitt ausfällt, ist das ja für Viehhalter ein erhebliches Problem. Diese Verordnung sieht vor, dass für das Jahr 2018 ökologische Vorrangflächen mit dort angebauten Zwischenfruchtmischungen nach Ablauf einer achtwöchigen Frist uneingeschränkt auch für Futterzwecke nutzbar sein sollen in den Gebieten, in denen es diese sehr ungünstigen, extremen Dürrebedingungen gegeben hat. Weitere Details dazu sicher gerne von den Kollegen aus dem zuständigen Ministerium. Und das zweite Thema, auf das ich Sie aufmerksam machen möchte, ist der dritte Biopatentbericht. 2012 hatte der Bundestag die Bundesregierung aufgefordert, ein staatliches Biopatent-Monitoring aufzubauen, um Entwicklungen in diesem Bereich frühzeitig erkennen zu können. Vielleicht noch mal zur Definition. Biopatente sind Patente im Bereich lebender Materie. Die werden für Erfindungen erteilt, die biologisches Material, Pflanzen, Tiere, auch biotechnische Verfahren betreffen. Also dahinter verbergen sich Pflanzen oder Tiere mit besonderen Eigenschaften, Impfstoffe oder Diagnostika. Alle zwei Jahre soll die Bundesregierung über diese Biopatententwicklung berichten. Dieser Bericht ist heute also vom Bundeskabinett beschlossen worden und wird dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat zugeleitet. Das wär's.
Das ist schon okay. Vielen Dank. Und dann gibt es noch hier einen Termin. Bitte sehr.
Ja, auch Stichwort aktuelle Dürreperiode. Die Bundesumweltministerin wird morgen um 10.30 Uhr sich mit Landwirten treffen, um die aktuelle Lage bezüglich der Klimaanpassung zu erörtern. Sie trifft sich mit den Landwirten im Bundesumweltministerium, um mögliche Anpassungsmaßnahmen in der nahen und längeren Zukunft zu besprechen und auch mögliche Finanzierungen, vor allen Dingen aus EU-Mitteln, zu klären. 10.30 Uhr und 15.30 Uhr gibt es dazu die Möglichkeit für O-Töne im Bundesumweltministerium.
Vielen Dank. Dann würde ich erst mal sagen, gibt es Fragen zum Biopatentbericht? Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, wir kommen zu dem Termin von Frau Klöckner und dem Bericht im Kabinett. Dazu erste Frage. Bitte schön.
Dankeschön. Frage geht sowohl ans Landwirtschaftsministerium als auch ans BMU. Die Nutzung der ökologischen Vorrangflächen für Futtermittelanbau, ist das eine einmalige Situation, 8 Wochen Frist und dann darf genutzt werden? Wie lange dauert das und ist sichergestellt, dass der Zweck der ökologischen Vorrangfläche langfristig dadurch nicht beeinträchtigt wird?
Wer fängt an?
Ich kann gern anfangen. Sie meinen, also eine ökologische Vorrangfläche ist ja eine Fläche, die besondere Umweltleistungen mit sich bringen soll. Also dass zum Beispiel Hecken oder Pufferzonen angelegt werden, Brachflächen zum Beispiel auch, also die nicht oder nur teilweise für die landwirtschaftliche Nutzung zur Verfügung stehen. Insofern ist das jetzt eine Notsituation, das ist auch ganz klar betont worden. Die Ministerin hat betont, es geht jetzt darum, erst einmal Futter für die Tiere zur Verfügung zu stellen. Wie das dann weitergeht, das ist auch nur auf Antrag möglich, also für Betriebe, die da wirklich Not leiden, auch aufgrund der Trockenheit. Und wie gesagt, auf Antrag möglich. Und wie das dann weitergeht, wie lange das dann weitergehen wird, das wird sich zeigen. Aber erstmal ist es auf Antrag.
Also es ist ja eine Verordnung des Bundeslandwirtschaftsministeriums, die mit uns eng abgestimmt worden ist. Wir haben dieser Verordnung ganz klar aus den aktuellen Situationen heraus zugestimmt. Und wir sehen jetzt nicht, dass das Prinzip der ökologischen Vorrangfläche dadurch in irgendeiner Form in Frage gestellt wird. Ganz im Gegenteil. Es zeigt sich eben, dass Umwelt- und Naturschutzleistungen, die die Bauern vornehmen, für sie auch eine Maßnahme sind, die sie klimaresistenter macht und vor Risiken des Klimawandels schützt. Und deswegen sagen wir ja, dass die europäische Agrarförderung stärker Leistungen der Bauern finanzieren muss und vergüten muss, die eben für den Umwelt- und Naturschutz sind, weil sie eben in sehr vielen Fällen gleichzeitig eine Klimaanpassungsmaßnahme sind. Und das zeigt sich hier bei den ökologischen Vorrangflächen zum Beispiel.
Die Frage zielt ja dahin, dass völlig klar ist, in einer Notsituation muss reagiert werden. Aber es wird gewährleistet, auch wenn Sie jetzt noch nicht sagen können, wie lange dann diese, sagen wir, Notnutzung stattfinden kann. Es wird gewährleistet, dass nicht unter der Hand ökologische Vorrangflächen dann auf einmal doch wieder als reguläre Anbauflächen für Futter oder anderes umgewidmet werden.
Also um das besser einzuordnen für den Hintergrund, das sind ja, also diese Vorrangflächen, das ist ja eine, also EU-Recht. Das ist im Rahmen dieser sogenannten Greening-Maßnahmen müssen 5% der Ackerflächen als ökologische Vorrangflächen vorgehalten werden. 5%, das ist schon eine ziemlich große Menge. Also insofern sehe ich da jetzt an dieser Stelle keine Gefahr, dass da unter der Hand irgendwas läuft, sondern es geht, wie der Kollege auch betont hat, um eine ganz konkrete Notsituation, in der unbedingt geholfen werden muss. Es geht um Tiere, die Futter brauchen, um Lebewesen, die Futter brauchen. Und insofern sehe ich da jetzt erstmal keine Gefahr des Missbrauchs. Aber wie gesagt, die Verordnung muss ja auch noch durch den Bundesrat, die ist noch nicht, die ist ja noch nicht in Kraft. Und das wird sich dann bei der Ausgestaltung, bei der Antragstellung auch sicherlich alles, wird darauf geachtet werden.
Kollege Jung dazu?
Ja, drei kleine Lernfragen.
Das klingt ja gut.
Kann man ganz schnell beantworten. Welche Kriterien müssen die Bauern denn erfüllen, damit sie in Not sind aus Ihrer Sicht? Und Herr Haufe, welche Bauern kommen denn da morgen? Nur Leute vom Bauernverband?
Also für die Not, wir haben jetzt unterschiedliche, also wir sprechen hier über unterschiedliche Bereiche. Jetzt einmal über die Verordnung, also den Antrag zu stellen, das entscheiden dann die zuständigen Behörden vor Ort, ob diese Voraussetzungen gegeben sind, dass sie die ökologische Vorrangfläche für eine Zwischenfruchtnutzung benutzen dürfen. Das andere, weil Sie das so allgemein beschrieben haben, nochmal zur Klarstellung, worum es geht, wenn es jetzt um weitere Hilfen geht. Das entscheidet sich erst, das wurde ja an dieser Stelle auch mehrfach betont, nächste Woche, die Ministerin hatte ja gerade eben um 12 Uhr eine Pressekonferenz, hat sie angekündigt, in der kommenden Woche im Kabinett den Erntebericht vorzustellen. In der kommenden Woche haben wir dann also eine validere Datengrundlage, auf der dann entschieden werden kann, ob auch der Bund, weil es sich dann um ein nationales Ausmaß handelt oder nicht, also da kann man jetzt die Entscheidung dann auf dieser Grundlage fällen, ob der Bund dann Hilfe leisten kann. Und das ist sozusagen dieser andere Bereich, der auch noch aussteht, aber da verweise ich Sie wie die Kolleginnen hier an verschiedenen Stellen auf die kommende Woche.
Also die Bundesumweltministerin trifft sich nicht nur mit Vertretern eines Interessenverbandes, sondern sie hält es da genauso wie die Landwirtschaftsministerin, die ja gesagt hat, sie ist nicht die Erfüllungsgehilfin eines Standes oder eines Interessensverbandes. Die Ministerin trifft eine breite Auswahl unterschiedlicher Landwirte aus der ökologischen Landwirtschaft, aus der konventionellen Landwirtschaft.
Und von Umweltverbänden gibt es ja die Kritik, dass es zu viele Tiere in Deutschland gibt, zu viel Vieh. Und dadurch gibt es natürlich auch das Problem, dass es zu wenig Futter gibt. Was sagt dann das Umweltministerium, das Landwirtschaftsministerium dazu? Also muss man in den nächsten Jahren das hinbekommen, dass es weniger Tiere, Nutztiere in Deutschland gibt?
Also wir haben ja jetzt aktuell eine Extremlage, was das Wetter angeht. Insofern ist das Futter knapp derzeit aufgrund einer Extremsituation. Und über die können wir jetzt gerade sprechen. Wir können gerne auch mal in eine Debatte über die grundsätzliche landwirtschaftliche Ausrichtung gehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier die richtige Stelle ist, das zu tun. Aber jetzt momentan sprechen wir über eine Extremlage, die sich nicht so in jedem Jahr wiederholt.
Ich kann dazu nur noch den Aspekt hinzufügen, dass es sowohl in der Landwirtschaft als auch in der Bundesregierung klar ist, dass natürlich Intensivlandwirtschaftsunternehmen stärker Klimarisiken ausgesetzt sind als andere Unternehmen. Das wird die Ministerin auch morgen ansprechen, aber das ist keine Neuigkeit. Das ist ein feststehender Fakt.
Gut, dann kommen wir zu einem neuen Thema. Das hat der Kollege Schenk. Bitte schön. Können Sie bitte ins Mikrofon sprechen? Danke.
Ein Thema für Spezialisten, ein bisschen an das BMI und vielleicht auch ans Justizministerium. Es gibt für Behinderte, die in allen Fragen voll betreut werden, einen Wahlrechtsausschluss im Bundeswahlgesetz. Es soll daran gearbeitet werden. Meine konkrete Frage ist jetzt, welche Vorarbeiten wurden denn vom BMI schon geleistet in dieser Sache? Und die zweite Frage, besteht denn Hoffnung, dass noch in dieser Legislaturperiode der Wahlrechtsausschluss für vollbetreute Behinderte gekippt wird?
Es gibt dazu eine Empfehlung aus dem Koalitionsvertrag. Der richtet sich allerdings diese Empfehlung an den Deutschen Bundestag und nicht an das Bundesministerium des Innern. Denn nach der Staatspraxis sind Wahlrechtsangelegenheiten Angelegenheiten des Deutschen Bundestages und nicht der Bundesregierung. Es gibt von Seiten der Bundesregierung aus dem Jahr 2016 eine Studie dazu, die in Auftrag gegeben wurde und die auch bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden kann.
Ist die MJV dazu?
Oder? Ich kann da nichts ergänzen.
Okay, gut. Dann hat der Kollege Heller ein neues Thema. Bitte schön.
Ich würde gerne das Thema Italien, dieser Zusammenbruch einer Brücke, ansprechen. Mich würde einmal vom Verkehrsministerium interessieren, es gibt ja verschiedene Arten von Brücken. Haben Sie mal untersucht, ob diese spezielle Art der Brücke in Genua, ob es entsprechende Bauwerke auch in Deutschland gibt? Und ist daher die Katastrophe in Italien für Sie Grund zu einer Sonderprüfaktion, einer Überprüfung des Zustandes dieser Brücken? Oder ist da die Prüfung schon so lückenlos, dass es dessen nicht bedarf? Und mich würde zum Zweiten vom Bundesfinanzministerium interessieren, solche Katastrophen wie die in Genua, die ja auch letztendlich große Kostenaufwendungen für das betreffende Land, wenn es dann um die Wiederherstellung und Reparatur ähnliche Dinge geht, verursachen. Ist das eigentlich sind das Ausgaben, die als außerordentliche Katastrophenausgaben bei der Bemessung eines Defizits eines Landes nicht mitspielen, beziehungsweise ist einem Land dann erlaubt, bei solchen Sonderfällen die Defizitgrenze zu verletzen?
Ich würde einmal beginnen mit den grundsätzlichen Informationen zu diesem Thema. Der Fall in Genua kann nicht so einfach pauschalisiert werden. Was dort passiert ist, entzieht sich einfach unserer Kenntnis. Wir haben in den Medien gehört, es handelt sich um einen Blitzeinschlag. Weitere Gerüchte kursierten auch in den sozialen Medien. Deshalb ist es sehr, sehr schwer, jetzt hier diesen Einzelfall quasi als Beispiel für weitere mögliche Schäden an Brücken oder Probleme bei Brücken eben zu übernehmen. Also grundsätzlich, diesen Fall kann man einfach nicht pauschalisieren. Das Thema Brücken und Brückenmodernisierung ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges, bedeutendes Thema für uns auch in der Bundesregierung. Sicherheit hat immer oberste Priorität. Und es ist einfach so, dass wir auch gerade im Bereich Brückenerhaltung und Brückenmodernisierung die Gelder wirklich massiv aufgestockt haben. Auch das schon seit den letzten Jahren, nicht erst seit diesem Einzelfall, nicht erst seit gestern, sondern bereits seit Jahren. Also im Einzelnen kann ich Ihnen dazu sagen, dass zum Teil die Brückenmodernisierung, also dass die Brückenmodernisierung Teil der Erhaltung der Bundesfernstraßen ist. Also das heißt, hier geht es um die Strecke, aber auch um die Brücke. Für das Jahr 2018 stehen hier insgesamt 3,9 Milliarden Euro Mittel bereit, die in der Finanzplanung bis 2022 auf rund 4,4 Milliarden Euro anwachsen werden. Und gemäß der Erhaltungsbedarfsprognose sollen von diesen Mitteln in diesem Jahr, also im Jahr 2018, rund 1,4 Milliarden Euro in die Brückenerhaltung fließen und 2020 sogar rund 1,5 Milliarden Euro und im Jahr 2022 sind das 1,6 Milliarden Euro. Abgesehen von diesem Teil der Gelder, die wir zur Verfügung stellen, haben wir auch ein Sonderprogramm Brückenmodernisierung. Dabei geht es darum, eben Maßnahmen so schnell wie möglich umzusetzen. Es gibt dafür einen Katalog sozusagen. Die Voraussetzung für die Aufnahme einer Brücke in dieses Programm ist, dass die Sanierung mehr als 5 Millionen Euro kostet und das Baurecht vorliegt, beziehungsweise Baurecht besteht. Und alles, was Baurecht hat, wird finanziert. Wichtig im Sonderprogramm Brückenmodernisierung ist, dass in diesem Programm allein in den Jahren 2018 bis 2022 rund 4,1 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Dieses Geld wird auch tatkräftig genutzt. Wir haben ein erprobtes System von Brückenbesichtigungen, Brückenprüfungen. Das ist der sogenannte Brücken-TÜV, wie man ihn auch bezeichnen könnte. Es handelt sich um ein sehr dichtes Kontrollnetz zur Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Verkehrssicherheit. Das setzt sich im Einzelnen zusammen aus zum Beispiel der Hauptprüfung, die alle 6 Jahre stattfindet, einer einfachen Prüfung, die alle 3 Jahre wiederum stattfindet, immer nach einer Hauptprüfung. Darüber hinaus gibt es Besichtigungen, die im jährlichen Rhythmus erfolgen, laufende Beobachtungen im halbjährlichen Rhythmus. Alle Informationen, die dort gesammelt werden, werden stetig nicht nur an die Länder, sondern auch an die BAST geliefert, also das heißt die Bundesanstalt für Straßenbau. Dort gibt es auch eine Liste, die man einsehen kann mit allen Brücken, die es in Deutschland gibt und mit den Zustandsnoten, die sie erhalten haben. Die Brückenbesichtigungen und beziehungsweise Prüfungen, die sogenannten Bauwerksprüfungen, werden von speziell geschulten Bauwerksprüfingenieuren durchgeführt. Das heißt, hier sind Experten, fachkundige Experten am Werk. Und die Pflicht zur Brückenprüfung, das ist vielleicht auch mit Blick auf den Fall in Genua sehr interessant, ist natürlich nicht nur verpflichtend für die Länder, sondern sie ist auch für alle Betreiber und Baulastträger, also auch für ÖPB-Betreiber verpflichtend. Die müssen auch eben eine Bauwerksprüfung bei ihren Bauwerken eben durchführen. Darüber hinaus, um das zu komplettieren, was wir im Bereich Prüfung machen, kann ich Ihnen auch sagen, es gibt ein spezielles Projekt bei der BAST, bei der Bundesanstalt für Straßenbau. Es handelt sich um die intelligente Brücke. Da geht es darum, um die Frage, wie kann man Schäden registrieren, die nicht sofort sichtbar sind, die vielleicht im Inneren eines Betonpfeilers sind, die nicht von außen zu sehen sind und auch nicht messbar sind, so einfach durch die Methoden, die wir bisher haben. Die intelligente Brücke geht hier einen Schritt weiter. Sie nutzt Sensoren an verschiedensten Stellen, um eben solche minimalsten Verschiebungen im wirklich Mikromillimeterbereich dann eben zu erfassen und eben auch Alarm zu schlagen. Eine solche Brücke existiert bereits, also eine sogenannte intelligente Brücke, die ist in Nürnberg installiert. Es gibt 4 weitere Projekte. Auch hierzu die Details auf der Seite der Bundesanstalt für Straßenbau. Abgesehen davon, ich habe es gerade erwähnt, die sogenannte Zustandsnote, ich habe es in den Medien gesehen, geisterte auch immer wieder rum. Deshalb würde ich da gerne auch noch mal was zu sagen. Wir haben im Moment 39.500 Brücken in Deutschland. Diese Brücken setzen sich aus Teilbauwerken zusammen. Das sind ca. 52 Teilbauwerke. Die große Mehrheit dieser Brücken, das sind 87%, befinden sich im Zustand gut bis ausreichend und 11% unserer Brücken sind offiziell mit nicht ausreichend, 2% mit ungenügend zensiert. Das hört sich jetzt alles ganz dramatisch an, wenn man an Schulbrücken, also an Schulnoten denkt. Dazu muss man allerdings sagen, dass diese Note in erster Linie einen Hinweis darauf gibt, wie die Erhaltungsplanung zu erfolgen hat. Sie gibt keinen Aufschluss darüber, welche Schäden die Brücke hat. Das heißt, wenn wir jetzt eine Note betrachten, eine Note als Beispiel ungenügend, heißt das nicht, dass die Brücke einsturzgefährdet ist, sondern es kann heißen, dass zum Beispiel im Geländer der Brücke Stäbe fehlen, dass vielleicht auf der Fahrbahn Beton abgeplatzt ist. All das ergibt sich eben nicht sofort aus der Note, sondern es ergibt sich daraus, was eben in der Erhaltungsplanung vorgesehen ist, wie die Sanierung eben oder das Problem überhaupt beschrieben wird im Einzelnen. Dazu würde ich dann auch auf die Liste verweisen, die die Bundesanstalt für Straßenbau online hat.
Noch die Frage ans BMI.
Ja, mit Blick auf den, Herr Heller, von Ihnen angesprochenen Stabilitätspakt und das Verfahren. Verfahren ist ja klar in den EU-rechtlichen Rahmen und auch in entsprechenden Verordnungen geregelt, mit Blick auf den präventiven, aber auch den korrektiven Arm des Stabilitätspaktes. Es ist nach meiner Erinnerung so, dass in den Regularien in außerordentlichen Notfällen wie Naturkatastrophen eventuell Ausnahmetatbestände bestehen könnten. Das ist sozusagen aber keine Beurteilung, die jetzt im Kreise der Finanzminister getroffen wird, sondern in dem Verfahren, in allen üblichen Schritten ist es ja so, dass die Länder ihre Daten melden und wenn sie denn außergewöhnliche Umstände denn geltend machen wollten, dass sozusagen der Kommission obliegt, auch dies entsprechend zu prüfen. Das ist aber jetzt sozusagen eine theoretische Beschreibung, weil nach meiner Kenntnisnahme diesbezüglich da noch keinerlei Anträge oder dergleichen seitens Italien vorliegt. Aber da wäre auch die Kommission diejenigen, welchen darüber eher Auskunft geben könnten.
Die nächste Frage dazu hat der Kollege Menn.
Ja, ja. Vielen Dank für die Antwort, Frau Friedrich. Da ergeben sich kaum noch Nachfragen, aber eine habe ich trotzdem. Sie hatten angesprochen die ÖPP-Projekte. Mhm. Jetzt gibt es ja Vorwürfe in Italien, dass möglicherweise der Betreiber der Autobahn schon früh Kenntnis von den Mängeln an der Brücke hatte. Deswegen meine Nachfrage, weil da das in Deutschland ja auch immer mehr um sich greift, dass es solche ÖPP-Projekte gibt, wird das von staatlicher Stelle dann geprüft oder liegt das dem Betreiber selber, mögliche Schäden an seinen Brücken zu überprüfen?
Also die Prüfungen werden durchgeführt von Bauwerksprüfingenieuren. Die sind in der Regel angestellt bei den Straßenbauverwaltungen der Länder. Es kann aber auch sein, dass Dritte beauftragt werden. Letztendlich ist es allerdings so, dass es dafür einen Kriterienkatalog gibt und es ist auch so, dass diese Informationen halbjährlich weitergeleitet werden müssen an die die Bundesanstalt für Straßenbau. Das erfolgt immer halbjährlich, also das heißt, das ist ein sehr dichtes Netz an Informationen, was hier fließt.
Aber um nochmal nachzufragen, es kann durchaus sein, dass ein ÖPP-Betreiber einen unabhängigen Gutachter selber beauftragt und bezahlt, der dann diese Prüfung durchführt.
Grundsätzlich kann das auch jedes Land tun. Jedes Bundesland kann die eigenen Ingenieure einsetzen, aber es kann auch sein, dass sie sich entscheiden, Dritte damit zu beauftragen. Das sind aber alles geprüfte Ingenieursbüros und es gibt hier eine DIN-Regelung und zwar ist das die DIN 1076, die eingehalten werden muss. Ja, also das heißt, das ist nicht einfach so, dass Sie sagen könnten, der Betreiber kann jetzt, ich kann den Gedankengang verstehen, irgendwie die Unterlagen faken oder so. Das kann hier nicht funktionieren, in diesem engen System nicht.
Nur noch eine Nachfrage, wenn ich darf. Aber es ist ja was anderes, wenn das Land jemanden beauftragt, dann gibt es da keine Gewinninteressen. Wenn jetzt ein ÖPP-Betreiber jemanden, auch wenn er zunächst mal unabhängig ist, beauftragt, dann hätte er trotzdem Gewinninteressen. Also es kann durchaus sein, dass ein ÖPP-Betreiber selber jemanden damit beauftragt, diese Prüfung durchzuführen.
Ich werde jetzt nicht darüber spekulieren, welche Gewinnmargen oder Gewinnideen ein ÖPP-Betreiber hat. Es ist einfach grundsätzlich so, wir haben hier ein enges Netz. Die ÖPP-Betreiber sind genauso verpflichtet wie die Länder, eben diese Informationen zu liefern. Und Sie sehen auch an dieser Liste, die wir bei der Bundesanstalt für Straßenbau dann eben veröffentlicht haben, dass eben dort auch sehr viele Details aufgelistet werden, beziehungsweise wir haben ja auch ungefähr 11% der Brücken, die mit nicht ausreichend und ungenügend zensiert sind. Also das heißt, wir machen nicht die Augen zu vor der Wirklichkeit, sondern wir greifen das Problem an. Wir haben das erkannt und die Brückenmodernisierung ist eben ein großes Thema. Auch im Bundeshaushalt haben wir das fest verankert und dementsprechend geben wir Milliarden dafür aus, um die Brücken zu modernisieren. Es ist ganz klar, dass wir eine Priorisierung durchführen müssen und das tun wir eben, indem wir diese Noten vergeben, indem wir ein Sonderprogramm haben und indem wir mit den Ländern und auch eben ÖPP-Betreibern im Austausch sind. Aber wie gesagt, das sind enge Regularien.
Die Kollegin in der siebten Reihe, bitte.
Ja, Frau Raminger, ich spreche das Fernsehen. Frau Friedrich, ich würde gerne fragen, wo finden sich diese Brücke, die nicht in gutem Zustand sind? Ich nehme an, das sollte in Westdeutschland, eventuell in Bayern, wo es regelmäßig Klage dafür gibt, dass die Infrastrukturen eigentlich nicht in gutem Zustand sich finden.
Wo sich die Brücken im Einzelnen befinden, kann ich hier jetzt nicht sagen. Also es ist in der Regel so, dass wir hier nicht in der Requica auf einzelne Straßenbauprojekte eingehen. Wie gesagt, ich würde noch einmal auf diese Liste verweisen. Dort können Sie das direkt ablesen, wo sich die einzelnen Bauwerke befinden.
In Leverkusen, es gibt eine Brücke mit besonderen Problemen, ne? Wo die Lastkraftwagen nicht erlaubt sind, dort zu fahren.
Es gibt die Leverkusener Rheinbrücke, die auch in dieses Brückenprogramm fällt, das ist ganz klar. Aber auch hier werden eben Maßnahmen ergriffen. Nicht ohne Grund ist diese Brücke im Sonderprogramm Brückenmodernisierung enthalten.
Kollege Jung dazu, bitte.
Frau Friedrich, Sie sagten, von den fast 40.000 Brücken sind 2% in ungenügendem Bauwerkszustand. Das sind ja fast 800. Werden die alle noch befahren?
Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Es ist so, dass es nicht heißt, dass die Brücke einsturzgefährdet ist. Das bedeutet im Prinzip nur, dass da irgendetwas passiert ist mit dieser Brücke. Es kann Beton abgeplatzt sein und das kann bedeuten wiederum, dass der Verkehr eingeschränkt wird. Beispielsweise, dass der Schwerverkehr nur noch sehr langsam mit einem Tempolimit drüber fahren darf.
Das habe ich verstanden. Ich wollte wissen, ob es Brücken davon gibt, die nicht mehr befahren werden dürfen. Und sind davon alle Brücken eigentlich sanierungsfähig? Oder gibt es Brücken, die im ungenügenden Zustand sind, die gar nicht mehr sanierungsfähig sind? Und was ist mit den Eisenbahnbrücken in Deutschland? Wie viel gibt es davon und wie ist da der Zustand?
Zahlen zu Eisenbahnbrücken habe ich hier jetzt nicht vorliegen. Und darüber hinaus, diese Information müsste ich jetzt noch einmal einholen, welche Brücken da in welchem Zustand sind. Aber auch hier würde ich einfach erstmal auf diese Liste verweisen, wo das im Detail aufgeführt wird.
Ich hätte nach der Sanierungsfähigkeit der...
Dazu kann ich auch nur sagen, dass mir die einzelnen Brücken jetzt nicht präsent sind, welche einzelnen Projekte...
Ich habe ja nicht nach einzelnen Brücken gefragt. Ich will wissen, ob von denen, die im ungenügenden Zustand sind, ob die überhaupt sanierungsfähig sind.
Aber das läuft auf dieselbe Antwort hinaus, dass mir diese Straßenbauprojekte nicht im Einzelnen jetzt präsent sind, sodass ich jetzt diese Frage nicht beantworten kann.
Gut, dann hat der Kollege Schwenk ein weiteres Thema. Bitte schön. Ach so, Entschuldigung. Eine Sekunde. Eine
ganz kurze Präzisierung meiner Ausführung eben für Herrn Heller nochmal kundtun, weil es vielleicht auch nicht nur Herrn Heller interessiert. Also mit Blick auf Stabilitäts- und Wachstumspakt grundsätzlich und generell. Ausnahmen sieht der Stabilitätspakt nur vor, wenn ein außergewöhnliches Ereignis, wie zum Beispiel eine Naturkatastrophe, auftritt oder sich das betroffene Land in einer schweren Wirtschaftskrise befindet. Eine solche definiert der Stabilitätspakt bei einem Rückgang des BIP um mindestens 0,75%.
Vielen Dank. So, jetzt der Kollege Schwenk, bitte.
Nur eine kurze Frage zu den bilateralen Verträgen mit Griechenland und Italien. Da gab es ja übereinstimmend unscharfe Ausführungen in der jüngeren Vergangenheit, sowohl vom Innenminister als auch von der Kanzlerin, dass das bald der Fall sein solle, dass die kommen und bei Griechenland noch ein bisschen bälder. Gibt es denn da was Genaueres, Frau Petermann?
Ja, genauer kann ich Ihnen sagen, dass in den vergangenen Tagen noch sehr intensive Gespräche geführt wurden, auch auf Ministerebene. Es gibt nur noch einige wenige Details zu klären, sodass wir Stand heute davon ausgehen können, dass diese Verträge zustande kommen werden.
Und wann?
Das kann ich Ihnen leider nicht auf den Tag genau beziffern, aber gehen Sie davon aus, dass wir, wenn wir sagen, dass die Abkommen abgeschlossen werden, dass wir davon ausgehen, dass das auch sehr bald sein wird.
Vielen Dank. Dann ist der Kollege Lange mit einem neuen Thema dran. Bitte.
Ich hätte eine Frage zu Afghanistan ans Auswärtige Amt und oder ans BMVG, und zwar nach den Kämpfen in Ghazni. Wie hat sich da oder hat sich die Lagebeurteilung in den Ministerien da geändert? Also gerade auch was die angesichts der strategischen Lage von Ghazni, was die Sicherheit der deutschen Soldaten angeht. Danke.
Also ich fange vielleicht mal an. Wir haben bisher ein nicht ganz vollständiges Lagebild zur ostafghanischen Stadt Ghazni. Die Meldungen, die uns dazu vorliegen, gehen teilweise noch sehr weit auseinander über Zahlen von Opfern unter den Taliban und unter den Sicherheitskräften. Wir verfolgen natürlich die Berichterstattung darüber sehr aufmerksam. Es ist aber auch so, dass der Kampf in eng bewohnten Gebieten zu den größten Herausforderungen für Sicherheitskräfte gehört, sehr zeitintensiv und verlustreich und eben auch unübersichtlich ist. Insofern zum derzeitigen Zeitpunkt kann ich Ihnen dann noch kein ganz genaues Lagebild liefern. Ich weiß nicht, ob die Kollegen vom BMVG ergänzen wollen.
Ja, ich kann dem hinzufügen, dass die Provinzhauptstadt außerhalb des deutschen Verantwortungsbereiches liegt. Eben auch anschließend, dass wir keine eigenen Erkenntnisse über den Verlauf dieser Angriffe haben und dass unsere deutschen Soldaten in ihren entsprechenden Unterkünften die Sicherheitslage genauso ist wie vor letzten Tagen. Und dem sagt immer, dass wir die Situation jetzt analysieren müssen. Unsere Kräfte dort und Soldaten sind ja auch in Kontakt mit afghanischen Kräften und dann wird sich ja wahrscheinlich das Lagebild in den nächsten Tagen auch verdichten.
Der Kollege Reiche dazu, bitte.
Ja, im weiteren Sinne passt das, glaube ich, da ganz rein. Unternehmen beklagen ja immer wieder bei der Rückführung unter anderem von abgelehnten afghanischen Asylbewerbern, dass da auch viele bei sind oder einige, die sich noch in der Ausbildung befinden. Das kann eigentlich ja nicht sein, wenn man die 3+2-Regel sozusagen, wenn man sich nach der richtet, die auch im Koalitionsvertrag festgeschrieben wurde. Meine Frage ans BMI wäre, wie ist denn aus Ihrer Sicht, wie wird diese Regelung denn gehandhabt? Dass es doch trotzdem immer zu dieser Abschiebung von in Ausbildung befindlichen Asylbewerbern kommt.
Also es gibt die Möglichkeit der Ausbildungsduldung, von der wird auch Gebrauch gemacht, in den Fällen, in denen es sich um ausreisepflichtige Asylbewerber handelt, die eine qualifizierte Berufsausbildung beginnen oder durchführen, plus der Möglichkeit, im Anschluss 2 Jahre noch in dieser Berufstätigkeit hier zu arbeiten. Allerdings, und das ist der Punkt, um den sich Ihre Frage dreht, gibt es eine uneinheitliche Anwendung in den Ländern bezüglich der konkreten Frage, wann konkrete Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung bevorstehen. Das heißt also, wenn konkrete Maßnahmen der Aufenthaltsbeendigung bevorstehen, wird diese Duldung nicht ausgesprochen zur Ausbildungsduldung. Und Die Länder sind ja zuständig für das Aussprechen der Duldung, wenden diese Regelung unterschiedlich an. Wir von Seiten des BMI haben vor einem Jahr Anwendungshinweise dazu herausgegeben, die aus unserer Sicht schon die Praxis etwas vereinheitlicht haben, aber ganz offenkundig ist es noch nicht überall in gleicher Weise in der Anwendung.
Also wenn ich es jetzt richtig Nachfrage, darf ich?
Ja, bitte.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wird das Ende einer Ausbildung in den Ländern unterschiedlich interpretiert?
Nein, nicht das Ende einer Ausbildung, dann habe ich mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt, sondern es geht um die Frage, als Merkmal muss erfüllt sein, wie konkret eine Maßnahme zur Beendigung der Aufenthaltsbeendigung bevorsteht. Steht ganz konkret die Rückführung zum Beispiel des Aufenthalts im Raum, dann muss keine Duldung ausgesprochen werden.
Dazu der Kollege Jung. Moment, bitte.
Ich habe ein paar konkrete Fragen zu dem aktuellen Abschiebeflug mit 46 abgeschoben.
Moment, ich wollte es jetzt bloß nochmal sagen, dann erweitern wir das Thema jetzt. Wir kommen ja eigentlich vom Thema Afghanistan jetzt in Richtung Abschiebung und so, Duldung und so weiter.
Nee, es geht um den Abschiebeflug nach Afghanistan heute.
Ja, ich will ja gar nicht Ihnen widersprechen. Ich will nur einfach sagen, dass wir das jetzt als Thema gesetzt haben. Bitte schön.
Ich würde gerne wissen, ob die 46, waren das alles Männer, Frau Petermann, das zuallererst? Und wer waren die beteiligten Bundesländer? Man hat bisher von Bayern gehört, von Brandenburg, DPA sagt auch Baden-Württemberg. Können Sie uns da die gesamte Liste geben? Und danach habe ich nochmal eine Frage.
Also es waren 46 Personen aus 11 Bundesländern. Davon unter den 46 männlichen Personen waren 15 Straftäter. Von schwerer Gewaltkriminalität bis hin zu kleineren Delikten mitgereist ist eine Delegation des Europarates, ganz konkret des Europarates für Folterprävention. Das waren 5 Personen und im Übrigen wurde der Flug begleitet von 101 weiteren Personen, die nur die Begleitung übernommen haben.
Können Sie uns die beteiligten Bundesländer nennen, die 11, oder uns die nachreichen? Und wenn Sie sagen, von den 46 waren 15 Straftäter, was haben die anderen denn gemacht? Also die 31 waren das alles Identitätsverweigerer. Und konkret dazu, aus Bayern heißt es ja, dass 25 abgeschoben wurden nach Afghanistan. Darunter waren 7 Straftäter und 2 Identitätsverweigerer. Das heißt ja, dass 16 keine Straftäter sind und keine Identitätsverweigerer. Was haben die denn gemacht?
Es kommt ja nicht darauf an, bei der Beendigung des Aufenthalts und der Abschiebung, was derjenige gemacht hat, sondern ganz klar, ob eine Aufenthaltsbeendigung ausgesprochen wurde, eine Rückführungsmaßnahme ausgesprochen wurde oder ob nicht. Also ob die ein Asylgrund besteht oder ob kein Asylgrund besteht, das steckt dahinter. Einige Bundesländer nehmen eine Abschiebung nur vor bei Straftätern, aber nicht alle.
Und diese Straftäter, waren das alles verurteilte Straftäter?
Sonst wären sie ja keine Straftäter.
Ja, es gab ja schon Fälle, wo einer eine Straftat begangen haben soll, aber nicht verurteilt wurde dafür und dann trotzdem abgeschoben wurde.
Gut, also dafür liegen mir jetzt keine Anhaltspunkte vor.
Aber können Sie uns die Liste der Bundesländer geben, der 11?
Kann ich nachreichen.
Kollege Heller, bitte.
Über den Themenkreis Afghanistan hinaus haben wir ja im Moment in Deutschland eine Diskussion darüber, ob man nicht mit geduldeten Asylbewerbern, also nicht anerkannten Asylbewerbern, die aber gut ausgebildet sind und hier auch gut integriert sind, ob man für die nicht eine dauerhafte Bleibemöglichkeit und Arbeitsmöglichkeit schafft. Hat denn heute im Kabinett diese Diskussion, die ja von Herrn Günther in Schleswig-Holstein angestoßen worden ist, irgendeine Rolle gespielt? Ist das dieses Thema inzwischen eine Diskussion, die auch innerhalb der Bundesregierung stattfindet, ob man vielleicht, ist ja die Rede von einem Spurwechsel zwischen Asyl- und Zuwanderungsverfahren, ob man da nicht initiativ werden will?
Nein, Herr Heller, im Kabinett hat diese Debatte keine Rolle gespielt. Wenn Sie auf den Koalitionsvertrag zurückgehen, dann ist in dem Jahr festgestellt, dass der Fachkräftebedarf in den nächsten Jahren steigen wird und dass deswegen diese Bundesregierung ein Regelwerk zur Erwerbsmigration erarbeiten will, das sich am Bedarf unserer Wirtschaft orientiert. Zur Frage, welche Änderungen des Zuwanderungsrechts da im Einzelnen erforderlich sein mögen, finden dann entsprechend Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung statt. Denen werde ich nicht vorgreifen. Ansonsten kann man ja noch einmal auf das verweisen, was in der letzten Legislaturperiode auf diesem Gebiet getan ist. Frau Petermann hat gerade von der Ausbildungsduldung berichtet. Es ist mit der sogenannten blauen Karte EU die Zuwanderung für Hochqualifizierte erleichtert worden. Es sind eine Reihe von Maßnahmen getroffen worden. Zentral für uns ist, dass wir, um dem Fachkräftebedarf in Deutschland gerecht zu werden, ein Regelwerk zur Erwerbsmigration erarbeiten wollen.
So, Moment. Bitteschön.
Danke. Frau Petermann, zwei Fragen zu den Abgeschobenen. Zum einen haben Sie gesagt, bei den Straftätern könne es sich ja nur um Verurteilte handeln, sonst wären sie keine. Ich glaube, aus Brandenburg beklagt mindestens eine Anwältin, dass in einem Fall ein junger Mann abgeschoben worden sei, aus dem laufenden Klageverfahren heraus, das noch nicht entschieden sei. Wie verhält es sich da? Können Sie dazu etwas sagen? Zweiter Fall zur Duldung. In einem weiteren Fall war es wohl so, dass ein abgeschiedener junger Mann nur noch ein Jahr Berufsschule vor sich hatte. Das heißt, eigentlich die Ausbildung ja schon zu erheblichen Teilen abgeleistet worden ist. Wie verhält es sich da dann mit dieser Regelung, dass geduldet werden kann oder nicht? Können Sie zu den konkreten Fällen etwas sagen?
Leider kann ich zu den konkreten Fällen nichts sagen. Der erste Fall, den Sie ansprachen, aus dem Verfahren heraus abgeschoben, betraf der diesen konkreten Flug?
Ja. Jedenfalls hat das seine Anwältin so verlauten lassen.
Ist mir nicht bekannt. Ich gehe dem gerne nach. Auch der zweite Fall konkret sagt mir jetzt nichts. Müsste ich auch konkretere Informationen haben.
Das wäre nett. Vielleicht können wir da hinterher noch drüber sprechen.
Kollege Reiche, bitte.
Bei den Hinweisen, die Sie erarbeitet haben, wie Sie vorhin das allgemein begründet haben, wie es sein kann, dass die Länder es unterschiedlich auslegen, wie könnte man sich denn überhaupt oder wie könnten Sie sich denn erklären, dass jemand, der nach 2 Jahren Berufsschule dann abgeschoben wird, wie das zustande kommt? Ist das theoretisch nach Ihren Hinweisen, die Sie gegeben haben, überhaupt möglich?
So aus der, ich kenne jetzt im Augenblick nur die Rechtslage, die ich Ihnen auch hier wiedergegeben habe, kann das nicht mit konkreten Einzelfällen jetzt hinterfragen. Deswegen kann ich Ihnen dazu auch keine Antwort geben. Das müsste ich in der Tat nachfragen. Warum und wieso es in einem konkreten Einzelfall aufgrund welcher Umstände zu einer anderen Rechtsfolge kam.
Dann hat der Kollege Lange ein neues Thema.
Schön. Ich hätte eine Frage ans BMJV bitte, und zwar zum Thema Abmahnrecht. Da erging vor einiger Zeit von den Koalitionen der Auftrag an die Bundesregierung, einen Gesetzentwurf vorzulegen zum 1. September. Das ist in 2 Wochen. Hätte ich gerne gewusst, wie da der Stand ist. Danke.
Vielen Dank. Meiner Kenntnis nach arbeiten wir gerade an einem Entwurf und werden ihn wahrscheinlich dann vor September präsentieren.
Können Sie schon ein bisschen was zu der Stoßrichtung dieses Gesetzes?
Tut mir leid, das kann ich noch nicht machen. Da muss ich Sie um Geduld bitten. Es sind ja nur noch 2 Wochen.
Okay, na
gut. Dann ist der Kollege Meier Fünffinger mit einem neuen Thema dran.
Ich habe eine Frage an Herrn Seibert. Geht auch um Abschiebung, und zwar um eine Abschiebung eines oder eine widerrechtliche Abschiebung wohl eines Uiguren nach China. Da versucht ja die Bundesregierung offensichtlich seit April von chinesischer Seite Informationen zu bekommen über seinen Verbleib. Und so wie das, glaube ich, das Bundesinnenministerium dargestellt hat, sind da alle bisherigen Anfragen nicht beantwortet worden, respektive es gab da keinerlei Reaktion. Ich wüsste gerne, wie die Bundesregierung das Verhalten der chinesischen Seite bewertet. Und die zweite Frage wäre, wenn es bei dieser Nichtinformation von chinesischer Seite bleibt, welche Schritte die Bundesregierung noch zu unternehmen gedenkt und vielleicht wollen oder können BMI und AA noch ergänzen. Danke.
Ich glaube, das AA sollte mal den ersten Schritt machen.
Also ich kann ganz allgemein sagen, dass wir natürlich die Lage der Menschenrechte in China mit Sorge verfolgen. Da geht es um Themen wie die Beschneidung individueller Freiheitsrechte und Entfaltungsmöglichkeiten für die Zivilgesellschaft. Und natürlich geht es auch um die Frage des Anpassungsdrucks, der ausgeübt wird auf Minderheiten wie Tibeter und Uiguren und ihre kulturelle Identität. Und insbesondere der Aspekt, dass 100.000 Angehörige muslimischer Minderheiten in Xinjiang in sogenannten Umerziehungslagern festgehalten werden, gehört dazu. Diese und andere bedenkliche Entwicklungen bei den Menschenrechten sprechen wir in unseren Kontakten mit China seit geraumer Zeit an. Das ist nicht neu und wir werden es auch weiterhin beharrlich tun. Das ist das, was ich dazu sage.
Nein?
Das heißt, zu diesem konkreten Fall können oder wollen Sie nichts sagen? Oder wie darf ich das dann verstehen?
Also ich glaube, es ist ganz grundsätzlich so, dass wir uns zu solchen konkreten Einzelfällen hier in der Regel nicht en Detail äußern. Aber selbstverständlich ist die Menschenrechtslage und sind auch Einzelfälle immer wieder Gegenstand unserer Gespräche mit China.
Haben Sie dazu eine Frage?
Aha, okay.
Bitte schön.
Herr Burger, der UN-Menschenrechtsrat berichtet, dass es ca. 1 Million ethnische Uiguren in China geben soll, die in geheimen Camps gehalten werden. Haben Sie dazu eigene Erkenntnisse? Und insgesamt soll es sogar 2 Millionen Uiguren und Muslime in China geben, die in politischen Camps für Indoktrination gehalten werden. Welche Erkenntnisse haben Sie? Ja.
Also den Themenkomplex habe ich ja gerade von meinen Ausführungen selbst erwähnt. Insofern können Sie davon ausgehen, dass wir diese Berichte verfolgen. Ich habe hier aber keine darüber hinausgehenden detaillierten Informationen.
Gut, dann kann ich das Mikro gleich offen lassen. Sie haben ein neues Thema, Herr Jung. Steht hier auf meiner Liste.
Ja, Türkei, Herr Burger.
Nee, hier steht Aquarius,
wenn ich
das sagen darf. Wie bitte? Aquarius steht hier auf meiner Liste.
Das kann nur warten, aber ich würde auch Türkei machen.
Dann
nur zu.
Herr Burger, können Sie uns nochmal ein Update geben zu den deutschen Gefangenen in der Türkei? Wie lange sind die, wenn ich auf dem aktuellen Stand bin, 7 politischen Gefangenen eigentlich schon inhaftiert? Haben die alle konsularischen Zugang? Also gibt es einen, der schon ein Jahr drin sitzt, der einen Monat drin sitzt? Können Sie uns da mal eine Übersicht geben?
Ich versuche es mal. Also grundsätzlich so ist es so, wir haben derzeit zu allen inhaftierten deutschen Staatsangehörigen konsularischen Zugang. Es sind im Moment 7 Fälle, bei denen wir von politischen Strafvorwürfen ausgehen. Unter den 7 sind 2 Fälle, wo es um Verhaftungen jüngeren Datums geht. Das ist aber grundsätzlich auch so, dass die Frage, ob ein Fall als politisch oder nicht eingestuft wird, immer wieder überprüft wird. Und da kann es Veränderungen in beide Richtungen geben, ohne dass es tatsächlich neue Inhaftierungen oder Freilassungen gegeben hat.
Gut, 2 jüngere Inhaftierungen, das heißt, es gibt 5, die schon länger sitzen. Seit wann sitzen diese Deutschen denn schon im Gefängnis? Und seit wann vielleicht der längste? Es gibt ja einen Bericht über einen 73-Jährigen, der schon seit einem Jahr sitzen soll.
Also dieser Fall ist uns bekannt und das ist auch einer der Fälle, den wir entsprechend konsularisch betreuen. Ich kann Ihnen aus dem Stegreif keine weiteren Details darüber sagen, wie lange die im Einzelfall in Haft sind.
Können Sie das nachreichen?
Ich werde prüfen, ob ich das nachreichen kann.
Dazu der Kollege Heller, bitte.
Auch die Türkei betreffend. Mich würde interessieren, ob es irgendwelche Regierungskommunikation gibt, Türkei, Bundesregierung, zu den aktuellen Wirtschaftsproblemen der Türkei über mögliche Hilfsforderungen. Ist möglicherweise von der Türkei eine Initiative ergriffen worden mit Deutschland, wo Deutschland ja ein großer Handelspartner ist, über eine Dämpfung dieser wirtschaftlichen Probleme zu sprechen?
Ich kann gerne beginnen. Also ich kann nichts Neues berichten über das hinaus, was wir am Montag gesagt hatten. Wir hatten am Montag ja betont, dass wir die Entwicklung natürlich genau beobachten und Interesse daran haben, dass die Türkei ein stabiles und demokratisches Land ist. Darüber hinausgehend kann ich aber keinen neuen Stand oder keine neuen Neuigkeiten berichten.
Dazu der Kollege Jessen, bitte.
Ja, Herr Burger, nochmal auf den konkreten Fall des 73-Jährigen. Das ist Herr Ataili. Der Name ist von seiner Tochter ja öffentlich gemacht worden. Können Sie uns sagen, ob es sich um einen Menschen mit doppelter Staatsangehörigkeit hat oder hat er ausschließlich die deutsche? Und zum Zweiten, können Sie uns, da Sie ja konsularisch betreuen, sagen, ob es zutrifft, dass im Verlauf dieser einjährigen Inhaftierung der zuständige Staatsanwalt 3-mal gewechselt wurde, was sozusagen dann auch eine verlängernde Wirkung aufs Verfahren hat? Und ist das ein Muster, das Sie auch aus anderen Fällen beobachten und kennen?
Ich kann Ihnen leider keine weiteren Details zu dem Einzelfall mitteilen.
Könnten Sie versuchen, das nachzureichen? Das sind ja zu bestätigen, es sind ja Informationen, die auf dem Markt sind.
Ja, also ich glaube, wir werden hier ganz grundsätzlich über konsularische Einzelfälle schmallippig bleiben, aus Rücksicht auf den Persönlichkeitsschutz der Betroffenen. Und wenn die Betroffenen sich von sich aus entscheiden, einzelne Aspekte ihrer Situation öffentlich bekannt zu machen, respektieren wir das natürlich. Aber das ist jetzt, glaube ich, für mich kein Anlass, dann darüber hinausgehend noch weitere Informationen mitzuteilen.
Okay, aber die Frage doppelter oder einfacher Staatsangehörigkeit wurde normaler oder wird normalerweise vom Auswärtigen Amt hier auch beantwortet?
Wenn das so sein sollte, dann trage ich das gerne nach.
Kollegin Küffner mit einem neuen Thema. Bitte.
Ja, Herr Seibert, ich wollte fragen im Hinblick auf den Besuch des russischen Präsidenten Putin. Sie hatten am Montag ja bereits gesagt, dass Syrien eine große Rolle bei diesen Gesprächen spielen wird. Welche Erwartungshaltung werden denn an Deutschland herangetragen, wenn es um die Finanzierung des Wiederaufbaus in Syrien geht? Und wo sieht Deutschland selbst da seine Rolle?
Also ich kann Ihnen zu dem, was an Erwartungshaltung an die Bundeskanzlerin oder an die Bundesregierung am Samstag herangetragen werden wird, natürlich überhaupt nichts sagen. Da sind wir weiterhin einige Tage vor dem Gespräch. Deswegen werde ich auch zu der Begegnung mit Präsident Putin jetzt hier keine weitere Stellung nehmen. Zu dem großen Bereich Syrien haben wir hier unzählige Male vorgetragen, wie groß unser Interesse ist an einer politischen Lösung dieses blutigen Konfliktes und dass das für uns im Vordergrund steht.
Kurze Nachfrage. Sieht Deutschland für sich eine Rolle beim Wiederaufbau, wenn es an den Wiederaufbau geht?
Zunächst einmal müssen wir doch zu einer Situation in Syrien kommen, in der das Blutvergießen endet. Davon sind wir im Moment, ganz besonders in einigen Landesteilen, ja noch entfernt. Wir müssen zu einer Situation kommen, in der Binnenvertriebene wie auch ins Ausland geflüchtete Syrer wieder in der Lage sind, über eine Rückkehr nachzudenken, eine Rückkehr in eine sichere Situation. Auch davon sind wir noch weit entfernt. Deswegen stellt sich diese Frage für uns jetzt nicht prioritär, sondern wir versuchen, unseren Beitrag dazu zu leisten innerhalb der Weltgemeinschaft, dass eine politische Lösung möglich wird und dass Bedingungen geschaffen werden, die Menschen auch wieder ein vernünftiges Leben dort ermöglichen.
Dazu der Kollege in der siebten Reihe, bitte.
Herr Seibert, ich würde da gerne anschließen und fragen, ob die Bundesregierung denn bereit ist, mit Herrn Assad einen Waffenstillstand auszuhandeln, beziehungsweise wenn es dann an den Wiederaufbau geht. Und da hat es ja in den vergangenen Monaten immer wieder Äußerungen auch gegeben, dass man sich eine politische Zukunft Syriens mit Assad nicht vorstellen kann. Ob die Bundesregierung denn dann bereit wäre, Hilfszahlungen zu leisten, wenn Assad noch im Amt ist?
Also die Aufgabe, zu einer politischen Lösung in Syrien beizutragen, hat ja aus guten Gründen der UN-Sonderbeauftragte Staffan de Mistura, dessen Arbeit wir mit allen Möglichkeiten, die wir haben, unterstützen. Und insofern wird die Bundesregierung nicht Waffenstillstände aushandeln, sondern wir unterstützen die Arbeit der UN, wir unterstützen Herrn de Mistura und alle, die in diese Richtung arbeiten. Das ist für uns, so wie es jetzt auch gerade Frau Küffner gesagt habe, erst einmal das Vorrangige. Und deswegen spreche ich jetzt hier noch nicht über eine Rolle, die einzelne Staaten außerhalb Syriens beim Wiederaufbau spielen können.
Darf ich da noch mal nachfragen? Herr Burger, ein Thema, gerade auch vom Auswärtigen Amt ja in den vergangenen Monaten gespielt, waren ja die Kriegsverbrechen und die Möglichkeit zu schaffen, diese ja zu registrieren und dann auch zu verfolgen. Wird das denn am Sonnabend eine Rolle spielen, auch angesichts der Tatsache, dass Russland sich ja mit einem Veto verweigert, den Internationalen Strafgerichtshof hier arbeiten zu lassen?
Also ich glaube, Sie haben unsere Position da korrekt dargestellt. Im Übrigen werde ich, wenn schon Herr Seibert den Gesprächen am Samstag nicht vorgreifen möchte, das natürlich noch viel, sehr viel weniger tun.
Können Sie da was noch ergänzen, Herr Seibert, zu diesem Punkt Kriegsverbrechen?
Nein, ich kann an dieser Stelle dazu nichts ergänzen.
Der Kollege Heller zu diesem Thema.
Es gab ja gestern den Vorschlag oder die Idee von Seiten Russland, Türkei zu einem Art Syrien-Gipfel unter Hinzuziehung von Herrn Macron und Frau Merkel. Wäre denn die Bundesregierung bereit, in einer solchen Zusammensetzung mitzuarbeiten, um einen Beitrag zur politischen Lösung des Konflikts zu liefern?
Also ich kann Ihnen jedenfalls nicht über konkrete Pläne der Bundesregierung oder der Bundeskanzlerin berichten, an so einem Gipfel jetzt teilzunehmen.
Die Kollegin in der vierten Reihe, bitte.
Herr Seibert, ich habe eine technische Frage zu dem Verlauf der Veranstaltung am Samstag. Habe ich das richtig verstanden, dass es eine Pressekonferenz nur vor dem Treffen geplant ist und nicht nach dem Treffen? Und wenn ja, dann auf welchem Wunsch so? Hat das sich Herr Putin so gewünscht, dass danach wird es auch keine Pressetreffen geben?
Also wir haben diese Frage am Montag schon erörtert. Ich kann es deswegen nur wiederholen. Es wird zu Beginn der Begegnung in Meseberg Stellungnahmen, Statements der beiden Regierungschefs bzw. der Bundeskanzlerin und des Präsidenten vor der Presse geben. Keine Pressekonferenz in dem Sinne. So ist es dieses Mal vereinbart worden. Es hat bei der letzten Begegnung in Sotschi eine Pressekonferenz gegeben. Es wird auch in Zukunft sicher wieder so etwas geben. Das wird jedes Mal auch mit Blick auf den Zeitplan, die zur Verfügung stehende Zeit und so weiter neu entschieden. Und so ist es diesmal entschieden worden.
Haben Sie dazu eine Frage, Herr Jung? Ja? Okay, Moment.
So, bitte. So rein zum Verständnis, Herr Seibert, also macht es da nicht mehr Sinn, nach dem Gespräch Statements zu verlesen, damit man weiß, was rausgekommen ist?
Ich glaube, verlesen wird gar nichts.
Ja, aber Sie wissen, was ich meine. Warum?
Ja, nee, das, was Sie meinen, was Sie ausgedrückt haben, jedenfalls kann ich nicht bestätigen. Es ist so vereinbart worden, das ist ein Format, das wir durchaus nicht selten haben. Wir haben auch alle anderen Arten von Presseformaten. In diesem Fall ist es so. Wenn Sie es anders angelegt hätten, nehme ich das zur Kenntnis. Ich habe Sie allerdings ganz selten bei Pressekonferenzen gesehen. Insofern.
Moment, nochmal. Moment, so bitte.
Auch noch eine ergänzende Frage, aber wird es dann danach zumindest so ein Pressestatement geschickt, so verschickt? Oder wir werden dann überhaupt erfahren, worum es dann geht?
Also zunächst einmal ist es eine Begegnung der Bundeskanzlerin mit dem russischen Präsidenten, die wie alle Gespräche, die sie mit ihm führt, natürlich auch vertraulich ist. Ob danach in der einen oder anderen Form der eine oder andere Gesprächsteilnehmer noch informieren wird, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen.
Jetzt hat das Auswärtige Amt nochmal.
Ja, Herr Jessen, ich habe einen Nachtrag zu Ihrer Frage nach der Staatsangehörigkeit des von Ihnen angesprochenen Falles. In der Tat ist die Person, um die es hier geht, Doppelstaatler, also türkischer und deutscher Staatsangehöriger.
Es gibt noch eine Nachfrage zu Putin, habe ich richtig verstanden?
Ja, das ist korrekt. Okay. Genau. Herr Heller hat das ja gerade schon angesprochen, ein Treffen, über das zumindest in den Agenturen berichtet wird, 7.9. Auch zu Syrien müsste Herr Burger an einem solchen Treffen, ich weiß nicht, wie da die Gepflogenheiten sind, müsste da der UN-Sondergesandte dann auch dran teilnehmen?
An einem Treffen? An welchem
7.9. Macron, Merkel, Putin und ich glaube Erdogan in Istanbul. Und da soll es um Syrien nochmal gehen. Darüber ist ja in Agenturen berichtet worden. Und meine Frage ist, ob an einem solchen Treffen nicht auch der Sondergesandte teilnehmen müsste.
Vielleicht will ich es nur noch mal kurz wiederholen, bevor sich da etwas festsetzt. Also wir berichten grundsätzlich über die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin am Freitag der Vorwoche. Und ich kann Ihnen heute über solche Planungen nicht berichten.
Also vielleicht einfach zur Ergänzung ganz grundsätzlich zu dem Themenkomplex sind wir selbstverständlich der Meinung, dass die Gespräche, die es gibt zum Syrien-Dossier, wo es verschiedene Formate gibt, in denen Gespräche geführt werden, einerseits unter russisch-türkisch-iranischer Führung, das sogenannte Astana-Format, andererseits in Formaten, in denen auch die Bundesregierung beteiligt ist, in der sogenannten Small Group, dass diese Gespräche letztlich nur dienen können zur Vorbereitung und um Beiträge zu leisten zu dem Friedensprozess, zu dem offiziellen Verhandlungsprozess, den der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mandatiert hat, unter Leitung des UN-Sondergesandten Staffan de Mistura.
Dann hat der Kollege Reiche ein neues Thema, bitte.
Ja, ich möchte Frau Petermann fragen, wie weit ist man denn im Innen- und Heimatministerium mit dem Aufbau der Unterabteilung Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse? Also ist man inzwischen arbeitsfähig und hat vielleicht auch schon gemeinsame oder Projekte?
Die Heimatabteilung ist im Aufbau, sie ist auch wachsend. Ab September werden eine ganze Anzahl von neuen Kollegen zu uns stoßen, sodass wir da auf einem sehr guten Weg sind und auch selbstverständlich die Heimatabteilung auch arbeitsfähig ist mit zahlreichen Projekten. Es ist ja auch so, dass einige von diesen Aufgaben durchaus schon zumindest zum Teil im Hause erledigt wurden. Gesellschaftlicher Zusammenhalt war schon immer ein Thema des BMI, hat sich in einer Unterabteilung gefunden, die jetzt mit aufgenommen wurde in die neue Abteilung H.
Und welches werden dann die ersten Projekte sein dieser Unterabteilung, wenn die ab September anfängt zu arbeiten?
Die fängt nicht ab September an zu arbeiten, sondern die arbeitet fortwährend. Ich hatte es gerade gesagt, gesellschaftlicher Zusammenhalt war schon immer ein Thema. Da gibt es zahlreiche Projekte zum gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also insofern stimmt es nicht zu sagen oder wäre es einfach keine korrekte Aussage zu sagen, die fängt erst ab September an zu arbeiten.
Ganz kurze Nachfrage, ich will es nicht in die Länge ziehen. Aber im Juni haben Sie gesagt, sie ist im Aufbau. Und jetzt habe ich nicht ganz verstanden, ist sie noch im Aufbau oder hat sie schon begonnen zu arbeiten?
Im Aufbau und arbeitet natürlich dabei.
Okay, dann habe ich hier den Kollegen Heller mit einem Thema noch. Das ist, geht dann den Kollegen Reiche. Das war, hat, okay, dann ist der Kollege Jung dran. Bitte schön.
Frau Petermann, zum Thema Aquarius, da hat das BMI bekannt gegeben, dass Deutschland bis zu 50 von den geretteten 141 Migranten aufnehmen will. Das ist, passiert jetzt schon zum wiederholten Mal. Es gab ja auch vor ein paar Wochen den Fall mit der Lifeline. Wird das jetzt Standard, dass wenn die privaten Seenotretter Menschen vor der zum Beispiel libyschen Küste retten, dass Deutschland einen Anteil dieser Menschen aufnimmt? Und Herr Seibert, wie findet das die Kanzlerin? Die hat sich ja auch hier in der BBK als Fan der privaten Seenotretter geoutet.
Soll ich beginnen? Sie haben zu Recht gesagt, es gab schon mal die Aufnahme von 50 im Mittelmeer Geretteten. Das Ganze reiht sich ein seit der Amtsübernahme des Ministers, in zahlreiche Aktionen aus humanitären Gründen aktiv zu werden. Denken Sie an das Resettlement von 4.600 Flüchtlingen in diesem Jahr und 5.600 im kommenden Jahr. Dann Mitte Juni die 50 Migranten, die aus Seenot gerettet zu uns aufgenommen werden sollen. Die Weißhelme mit ihren Familienangehörigen und jetzt die bis zu 50 Geretteten vom gestrigen Tage. Die Entscheidung des Ministers aus humanitären oder Gründen der Humanität, diese Menschen bei uns aufzunehmen. Ganz grundsätzlich muss man aber sagen, dass hierzu Europa innerhalb Europas eine Regel gefunden werden muss, wie die Verteilung solidarisch zu erfolgen hat. Das muss gesteuert werden, denn die Humanität und auf der einen Seite und die Steuerung der Migration auf der anderen Seite sind in gleicher Weise wichtige Anliegen unseres Hauses.
Ja, es war ja in diesem vorliegenden Fall erst einmal wirklich wichtig, ganz konkret die Menschen, die da aus Seenot gerettet waren, schnell in Sicherheit zu bringen. Die Bundesregierung begrüßt, dass das gelungen ist, weil eben nicht nur Deutschland, sondern einige andere europäische Mitgliedstaaten und Partner sich da solidarisch engagiert abgestimmt haben. Und Sie haben die Erklärung des Bundesinnenministers gestern gehört. Aber es ist eben auch richtig, was er in dieser Erklärung auch gesagt hat. Der zukünftige Umgang mit aus Seenot geretteten Migranten, der bedarf allerdings einer baldigen europäischen Lösung. Also es bleibt für uns wichtig als Bundesregierung, dass es dauerhaft verlässliche europäische Lösungen bei der Seenotrettung, bei den Asylverfahren und bei der Aufnahme von Flüchtlingen gibt. Diese Lösung gilt es nun auf europäischer Ebene zügig zu erarbeiten. Deutschland ist selbstverständlich bereit, seinen Beitrag zu leisten und hat dies immer und immer wieder auch bewiesen.
Ich kann meine Frage gerne präzisieren, Frau Petermann. Solange es keine gemeinsame europäische Lösung, kein Regelwerk gibt, wird Herr Seehofer dann quasi bei jedem neuen Fall von geretteten Menschen auf Seenotretterbooten über die Humanität entscheiden? Oder gibt es da jetzt quasi so ein eine Regel, dass immer Deutschland einen Teil übernimmt?
Ich kann Ihnen zu zukünftigen Fällen nichts sagen, außer der Hinweis auf die Rechtslage, dass die Entscheidung des Bundesinnenministers dafür erforderlich ist.
Ich habe hier niemanden auf meiner. Habe ich jemanden vergessen? Es ging so ein bisschen hin. Kollege Jessen, bitte.
Das war eigentlich die Wortmeldung für ein neues Thema. Aber ich hätte auch hierzu noch eine. Frau Petermann, vielleicht auch Herr Seibert, ist das diese Dringlichkeit einer gesamteuropäischen Lösung gesprächsweise auch verbunden mit den Gesprächen, die derzeit noch geführt werden, um die Rückführung bei sekundärer Migration? Ist zwar ein anderer Sachverhalt, aber hängt natürlich zusammen. Und zum Teil wären ja auch, weil Mittelmeeranrainerländer, die Partnerstaaten dieselben. Also ist das im Gespräch miteinander verbunden, diese beiden Themenkomplexe?
Es war ein netter Versuch, aber ich werde zu dem Inhalt der bilateralen Verträge hier keine Auskunft erteilen, bevor sie nicht abgeschlossen sind.
Gut, Ihr Thema noch?
Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
Ja, mein Thema ist Frage ans Landwirtschafts- und Gesundheitsministerium. Wir hatten in der letzten Regierungs-PK anlässlich des Glyphosat-Urteils aus den USA auch darüber gesprochen, ob die Frage der Krebsrelevanz in Deutschland neu geprüft wird. Im Koalitionsvertrag steht ja Ausstieg aus Glyphosat wegen der Biodiversität. Ich glaube, mittlerweile hat die Umweltministerin angeregt, dass die Ministerien Landwirtschaft und Gesundheit doch das US-Urteil, wo es um Krebsrisiko ging, zum Anlass nehmen, nochmal auch über die Krebsrelevanz und ihre Einschätzung in Deutschland und Europa nachzudenken. Tun Sie das?
Also ich fange an. Also erstmal ist es ja so, dass die Umweltministerin und auch die Bundeslandwirtschaftsministerin beide betont haben, dass der Koalitionsvertrag eingehalten wird. Und im Koalitionsvertrag ist ja schon geregelt, dass man den Glyphosateinsatz minimieren will und den dann grundsätzlich beenden möchte. Die Ministerin hat auch entsprechend einen Verordnungsentwurf vorgelegt, in dem schon vorgesehen ist, dass im Privatanwenderbereich, also bei Hobbygärtnern zum Beispiel, Glyphosat überhaupt nicht mehr eingesetzt werden darf. Und auch in der Landwirtschaft es sehr, sehr strenge oder sehr strikte Vorgaben gibt, wann überhaupt Glyphosat noch eingesetzt werden kann. Nur als Beispiel, um das mal einzuordnen, da geht es zum Beispiel um Flächen, die erosionsgefährdet sind. Da wäre es schwierig, mechanisch Pflanzenschutz zu betreiben, weil dann diese Flächen gegebenenfalls erodieren könnten. Insofern gibt es da schon Sachzwänge, die das ermöglichen oder die das die vorgeben, dass man Glyphosat vielleicht noch verwenden kann, aber wie gesagt unter sehr, sehr strengen Voraussetzungen. Trotzdem bleibt das Ziel, die Glyphosatanwendung komplett zu verhindern und Glyphosateinsatz zu minimieren und dann grundsätzlich zu beenden. Die andere Frage nach der Krebsgefahr, da wissen Sie vielleicht, gibt es vor einigen Jahren gab es schon tausende von Studien, die ausgewertet worden sind, die gesundheitlichen Auswirkungen geprüft haben. Und unabhängige Wissenschaftler sowohl in Deutschland, in Europa und auch weltweit kommen eben darüber überein, dass bei bestimmungsgemäßen und sachgerechten Gebrauch von dem Wirkstoff Glyphosat keine schädlichen Auswirkungen für die Gesundheit von Mensch und Tier zu erwarten sind. Insofern gibt es diese Studien schon. Ich verweise da auf die EFSA. Unter anderem aber auch weltweit Behörden, die Risikobewertung betreiben, sind zu diesem Ergebnis gekommen.
Also ich habe da keine Ergänzung. Ich kann nur noch mal meinen Hinweis von Montag erneuern, dass sozusagen die Risikoeinschätzung von Pflanzenschutzmitteln in der Zuständigkeit des BMBL liegt, das für den gesundheitlichen Verbraucherschutz federführend ist. Im Übrigen noch mal den Hinweis auch geben, dass Gerichtsurteil in den USA nicht auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse getroffen worden ist.
Ja, das ist mir bekannt. Auch die EFSA-Studie und natürlich die politischen Folgen daraus sind bekannt. Deswegen reduziert es sich ja, wenn man so will, auf den Ansatz Biodiversität. Die Frage aber, und ich habe das so verstanden, die Anregung der Umweltministerin lautete ja, muss man nicht oder sollte man nicht das US-Urteil zum Anlass nehmen, doch noch einmal erneut darüber nachzudenken, ob nicht auch gesundheitliche Risiken für Menschen bestehen, die ja, wenn man den Begriff weit auslegt, irgendwie auch zur Biodiversität gehören.
Dann würde ich sagen, dass
ich kann dazu noch mal was sagen, damit die Umweltministerin hier richtig verstanden wird. Sie hat gesagt, dass sie davon ausgeht, dass das Ministerium für Gesundheit einfach auch aus Interesse seiner und einer Zuständigkeit für die Krebsfürsorge und das Bundeslandwirtschaftsministerium aus seiner Zuständigkeit heraus für den gesundheitlichen Verbraucherschutz sich sicher mit diesem Urteil auch beschäftigen werden. Das hat sie gesagt. Und deswegen können wir jetzt hier das Zuständigkeitsmikado, denke ich, da beenden. Ich würde nur noch mal unterstreichen wollen, was die Kollegin des BMLs gesagt hat und was die EU-Kommission unter anderem ja am Montag klargestellt hat. Die Rechtssituation in der Europäischen Union ist diese, dass wir durch eine ECHA-Entscheidung, also eine Entscheidung der Europäischen Chemikalienagentur, weiter auf der weiter die Grundlage für die Zulassung von Glyphosat haben, denn die ECHA hat, und das hat die Kollegin auch gerade ausgeführt, eben verschiedene Studien ausgewertet und hat den momentanen wissenschaftlichen Kenntnisstand so bewertet, dass eine Krebsgefahr von Glyphosat nicht anzunehmen ist. Das ist so aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie sie die ECHA dargelegt hat, zu schließen. Und dass wir jetzt hier in der Debatte vielleicht irgendwann mal wieder an einem anderen Punkt stehen, das ist eine andere Frage. Aber das ist die momentane Situation.
Dann beende ich die Regierungspressekonferenz. Danke für Ihr Kommen und Ihr Interesse und wünsche einen schönen Tag. I'm collecting all my information.